Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast.
Hallo ihr Lieben.
Im letzten Teil dieser zweiteiligen Folge haben wir darüber gesprochen, was wir in diesem Jahr an unserer Effizienz verändern können, haben unsere Budgetpläne und unsere Planungen besprochen und haben von Delegation bis zur Fortbildung, die wir in diesem Jahr besuchen möchten, unsere Jahresstrukturierung mit euch geteilt. In dem zweiten Teil sprechen wir heute ganz konkret über unser Zeitmanagement, nicht nur in der Praxis, sondern eben auch zu Hause im Privatleben, wie wir effizienter mit den vielen Aufgaben, denen wir uns 2025 gegenübersehen, umgehen wollen, uns aber eben auch entspannen und so in ein gut gestärktes, strukturiertes 2025 starten. Die Highs und Lows und das Learning der Woche kommen von Nora und Dental Empowered werdet ihr von mir. Viel Spaß!
Highs und Lows. Mein High der Woche ist gar nicht so lange her, denn wir nehmen heute an einem Sonntag auf und mein Samstag hat...
Wie schlecht von uns eigentlich, Zeitmanagement-mäßig und Work-Life-Balance-mäßig, aber gut.
Stimmt, hast du recht. Aber ich habe mich schon drauf gefreut, das heute zu machen, weil ich das Thema so liebe. Und ja, genau, gestern war ich auf einer Babyshower. Mhm. Alle wissen es inzwischen, ich bin totaler Sozialo und liebe eben meine Freunde um mich zu haben. Und das fand ich jetzt richtig schön, weil das meine alte Zahni-Clique war, die ich da wieder getroffen habe. Das heißt, das waren aus meine Mädels, mit denen... Genau, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin. Und wenn man sich überlegt, wie lange das teilweise her ist, also ja, das ist so viel Zeit einfach, die, das sind jetzt schon über 10 Jahre, die da teilweise zurückliegen. Mhm. Und es ist total verrückt, wenn man sich wieder sieht, die eine hat schon ein Kind, die andere ist dann jetzt hochschwanger. Das ist schon verrückt, wie das Leben so weiter fortschreitet.
Manche haben schon 2 Kinder.
Ja. Und ich finde es immer wieder toll, dann doch zu merken, wie viele Gemeinsamkeiten man noch hat und sich einfach auszutauschen. Das war schon super, super schön. Und ja, daraus habe ich mal wieder ganz viel Kraft gezogen und mir auch nochmal gedacht, ja, ich muss auch dieses Jahr meinen Geburtstag wieder groß feiern, weil ich nämlich schon überlegt hatte, das mal nicht zu tun.
Aber ich habe mir das Wochenende schon eingetragen im Kalender. Wie kam eigentlich deine Windeltorte an? Das war ja noch ein kurz vor knapp Geschenk quasi. Eine in Windeseile gemachte Windeltorte.
Ja, das stimmt. Ich habe sie ja im Zug noch fertiggestellt. Das war auch lustig, weil ich mit... Ja, ich hatte das Grundkonstrukt quasi schon gebastelt und bin dann damit mit diesen ganzen, also für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist so eine Torte, die man eben aus Windeln macht und das absolute Highlight ist halt eben, dass dann da kleine Geschenke drumherum sind. Also die war jetzt dreistöckig in den Farben, in der die eben diese Babyshower dekoriert worden ist. Und dann mit Bändern, mit solchen Schleifen dran. Und dann tut man da eben Sachen dran fürs Baby, aber auch für die Mutter.
Und das finde ich auch immer voll wichtig, dass man an die Mutter auch denkt.
Ja, ich glaube, bei mir war es, würde ich sagen, sogar 70-30 für die Mutter, weil, weil ich ja dann jetzt schon so im Freundeskreis mitkriege, wie das immer so abläuft. Bin dann mit dieser Windeltorte in den Zug gestiegen, hab die dann in so einem Vierer, wo noch ein ganz netter Herr mit seinem super süßen Hund saß.
Ich habe ein Foto gesehen, ein super süßer Hund. Und diese Windeltorte war halt ungefähr, der Hund ungefähr 4-mal reingepasst in die Windeltorte.
Ja, so echt richtig süß. Und ich habe diese Windeltorte auf diesen Vierertisch gestellt und habe dann angefangen, diese Geschenke da drum zu knoten. Und alle, die vorbeigekommen sind, waren so, ach, das wird aber ein Junge. Oder, oh, das ist aber eine tolle Idee. Wie genau hält das denn da drin? Also es war echt sehr niedlich. Ja, aber sie ist gut angekommen, auf jeden Fall. Die werdende Mama hat sich sehr gefreut. Ja, diese Windeltorten, die machen halt einfach viel her optisch. Ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt auch so ein schönes, großes Geschenk, ne?
Ja. Genau, ja. Und mein Low der Woche bezieht sich auf etwas, was wir letzte Folge besprochen haben, und zwar die Finanzen, die ja im Januar wirklich bei jedem sehr wichtig sind. Und ich hatte mein Performance-Gespräch mit meinem Finanzberater.
Immerhin hast du einen Finanzberater, auch schon mal sehr gut.
Ja, hatte, ist mir dann bewusst geworden, denn mich rief nicht mein Finanzberater an, sondern eine Dame. Und ich war dann ein bisschen verwirrt. Und sie legte mir dann offen, dass derjenige, mit dem ich eigentlich immer Kontakt hatte und mit dem ich auch sehr zufrieden war, muss ich sagen, gar nicht mehr da arbeitet. Und hat er mir auch gar nicht gesagt. Fand ich auch ein bisschen unprofessionell, weil ich mir das eigentlich gewünscht hätte.
Stimmt. Ja. Aber vielleicht, wenn man es positiv sehen will, wahrscheinlich hat er, also vielleicht ist er in Umständen gegangen, die nicht günstig waren für ihn. Und dass er dann nicht an alle Kunden mehr denken konnte oder durfte vielleicht.
Man weiß es ja auch gar nicht. Auf jeden Fall war es ja ein Performance-Gespräch. Das heißt, die Anlage meines Geldes, wie sich das alles so entwickelt, der Kurs, ob es mehr oder weniger geworden ist, ob es vielleicht Sinn macht, noch woanders rein zu investieren, sollte besprochen werden. Und dann eröffnete sie mir, dass diese Umstrukturierung, dazu muss ich noch sagen, ich hatte meine Anlageart geändert letztes Jahr und bin quasi von einer sehr safen Anlage in eine etwas risikobehaftetere Anlage übergegangen.
Risky.
Und ja, ich glaube, bei mir ist das tatsächlich ganz sinnvoll, weil ich jemand bin, der seine Finanzen, wenn das jemand anders verwaltet, auch nicht so micromanaged. Also ich überlasse das denen dann wirklich, weil ich denke, sie haben sowieso mehr Ahnung davon und das belastet mich dann wenig.
Gut.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann von ihr eröffnet bekommen, dass diese Umstrukturierung zwar schön und angedacht war, aber leider gar nicht umgesetzt worden ist. Das heißt, meine Sparbeträge sind die ganze Zeit eingeflossen, aber wurden gar nicht angelegt.
Das finde ich so krass. Ich finde das so krass, dass das passieren kann und dass das mal eben so am Telefon besprochen wird. Und das Krasse ist nur, dass davon gar nicht so betroffen gewesen. Also ich hätte da ganz schön Rabatz gemacht. Das kann ich dir mal sagen.
Ja, ich war eher wie immer so sehr lösungsorientiert. Ich war so, ach so, okay, gut. Aber dann müssen wir auch kein Performance-Gespräch machen, weil dann gibt's ja gar nichts, was performt hat. Und ich war, glaube ich, ziemlich allein.
Was hast du stattdessen gemacht?
Ich habe dann gesagt, ja, super, dann können wir das Gespräch eigentlich relativ kurz halten. Schicken Sie mir einfach die Verträge nochmal zu. Ich unterzeichne das dann. Wenn das anscheinend nicht geklappt hat, dann würde ich das Gespräch jetzt beenden und dachte mir, super, dann kann ich ja jetzt einfach weiter Podcast machen.
Also auf jeden Fall sehr positiv aus diesem ganzen Ding rausgegangen, aber an sich ist das schon echt ein Hammer, dass das passiert ist, mal eben so.
Ja, aber immerhin konnte ich das Geld nicht ausgeben, das ist ja schon mal gut.
Okay, aber ich frage mich, wie viele Kaffee du davon hättest kaufen können?
Ja, da habe ich aber auch wieder gemerkt, und das passt ja zu unserem heutigen Thema, das ist einer meiner Qualitäten anscheinend. Ich bin dann lösungsorientiert und mache dann halt einfach
Zeit
weiter im Takt. Ja.
Genau.
Fokus Beyond the Floss.
Heute geht es ja bei uns um Zeitmanagement vor allem, denn ein rares Gut bei uns im Alltag und in der Zahnarztpraxis ist wie immer die Zeit. Der Zahn der Zeit sozusagen, so heißt ja auch unsere heutige Folge, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das so passt. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, Nora, du und ich. Das können wir vielleicht mal ganz kurz hier am Anfang zusammenfassen. Falls ihr die Folge nochmal hören wollt, machen wir euch das in die Shownotes. Dann könnt ihr die Folge nochmal hören, nämlich zu unseren Morgenroutinen. Mhm. Wir starten ja beide ein bisschen unterschiedlich in den Tag. Und was uns aufgefallen ist, meine Morgenroutine, die besteht ja zum Beispiel aus Sport. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ich merke, dass ich den Tag über viel strukturierter und viel effizienter bin mit meiner Zeit, wenn ich vorher Sport gemacht habe. Ich mache meinen Sport vorher, um mich quasi zu wappnen, um gekräftigt und entspannt in den Tag zu starten. Ich setze sozusagen mit meiner Morgenroutine den Ton für meinen Tag. Und wenn ich dann fertig bin mit der Praxis und der Arbeit, dann gehe ich nach Hause und dann ist für mich danach ein Wind-Down. Dann ist dann meine Wind-Down-Phase, um so dann den Tag entspannt ausklingen zu lassen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung, wie ich es mache, ohne jetzt auf die Details einzugehen. Und du machst das ja ein bisschen anders als ich.
Ja, genau. Also ich habe ja auch teilweise Spätschichten und dadurch unterscheidet es sich generell schon mal. Ich ziehe aber auch sehr viel Motivation und Positivität aus meinem Arbeitstag. Ich bin danach oft total inspiriert und habe nochmal richtig viel Energie. Morgens, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste, würde mich das eher stressen. Also diesen Tonus für den Tag zu setzen, beinhaltet bei mir eher ein ruhigeres Starten. Also, dass ich versuche, nicht alles so super, super schnell zu machen, denn ich bin so ein hochtouriger Mensch.
Genau. Du bist halt eher das rote Winkelstück.
Ich bin die Turbine.
Die Turbine, genau. Welches Winkelstück bist du? Ich bin die Turbine.
Und was mir zum Beispiel total geholfen hat, war, als ich gesehen habe, dass auf Social Media gab es ja so Cortisol-Hacks.
Wollte ich gerade sagen. Mal. Ja, absolut. Erzähl's mal. Ja.
Dass man die Dinge auch einfach mal langsamer tun sollte. Langsamer durch die Wohnung gehen, langsamer essen, langsamer die, was auch immer, Wäsche einräumen. Ich mache das immer in einem Affenzahn, egal ob ich Stress habe oder nicht. Das ist so drin.
Das ist halt dieser Zeitdruck, der einem im Nacken sitzt, ne? Alles schnell und effizient zu machen. Zack, 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 weil man morgens aufsteht und du und ich, glaube, wir sind einfach Personen, uns ist am Morgen schon klar, okay, das sind heute meine Aufgaben. Und das muss ich alles heute erledigen, weil ich morgen das machen muss und so weiter. Und das ist ja im Behandlungstag zum Beispiel auch was. Nora und ich haben uns unterhalten, dass wir eigentlich immer der Assistenz schon sagen können, gehen Sie schon mal ins Zimmer XY und bereiten Sie das und das vor, weil wir wissen, was im Tagesplan steht. Also, dass wir im Kopf haben, welcher Patient kommt und was gerade Überlappungen sind. Und dass wir auch wissen, was die anderen Zahnärzte machen, welches Zimmer gerade frei ist, welche Prophylaxe gerade das Zimmer nicht braucht oder wie auch immer, welche Assistenz verfügbar ist.
Ohne in den Kalender zu gucken. Also einfach vorher schon.
Und auch ohne das so irgendwie auswendig zu lernen oder zu gucken, einfach diese Voraussicht, die haben wir sowohl privat als auch beruflich. Auf das Berufliche können wir ja gleich nochmal eingehen, aber dieses schnelle Gehen zum Beispiel oder dieses langsame Gehen, das finde ich auch einen super interessanten Ansatz. Und bei mir ist es nicht eher schnell und langsam. Bei mir geht es um bewusst. Also ich gehe bewusst da und da hin. Wenn ich dann zum Beispiel meine kalte Dusche habe morgens, was zum Beispiel fester Bestandteil ist, dann gehe ich ganz bewusst ins Badezimmer. Ich dusche ganz bewusst kalt, weil das für mich bedeutet schon mal einen Haken dran. Und damit kann ich schon mal was loslassen, was schon mal abgehakt ist für den Tag. Und damit habe ich schon ein Erfolgserlebnis gehabt, bevor es losgeht. Weil ich habe ja schon was gemacht, habe ja schon etwas erreicht.
Ich glaube, das hat natürlich auch was mit den Wegen zu tun. Also mit den, jetzt zur Dusche nicht, da ist mein Weg sicherlich genauso weit wie deiner. Aber wenn ich jetzt morgens Sport machen würde, in Berlin, wir kennen es hier alle, die Distanzen sind einfach weit. Ich brauche eine halbe Stunde dahin, dann bin ich dann 45 Minuten eine Stunde, dann brauche ich eine halbe Stunde wieder zurück. Und das dauert dann eben einfach. Das sind dann direkt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die dabei draufgehen, wenn man jetzt vielleicht nicht alles so super, super schnell macht. Und deswegen versuche ich dann eben das Ganze ein bisschen langsamer, entspannter anzugehen.
Und morgens vor allem.
Ja, vor allem morgens. Das ist für mich wichtig. Ich kann es auch anders, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir besser tut so.
Ja, genau. Ich muss sagen, in Berlin war das ja bei mir so, ich hatte da ja das Glück, die Praxen, in denen ich gearbeitet habe, da konnte ich das immer mit meinem Sport auch integrieren. Zum Beispiel bin ich bei der einen Praxis, bin ich mit einer halben Stunde, bin ich dahin gefahren, morgens mit der Bahn, dann habe ich gearbeitet, dann von der Praxis aus nach Hause gejoggt, also nach Hause gelaufen und habe dann halt so meinen Sport integriert. Ich habe das quasi immer so gemacht, dass ich meinen Sport direkt an die Praxis gekoppelt habe.
Das ist, glaube ich, unser allererster Zeiteffizienz-Tipp für das Integrieren von vielen Tasks in einen Tag. Und zwar die Sportklamotten schon anziehen. Das mache ich zum Beispiel dann abends. Ich gehe häufig in Sportklamotten zur Praxis. Und
das ist gerade ins Bett.
Nein.
Ich dachte, du gehst.
Nein, zur Spätschicht quasi dann in den Sportklamotten, ja, sodass ich die dann danach schon anhabe. Wir kennen das alle, dieses klassische, stell dir deine Sportlaufschuhe schon direkt vor dein Bett, damit du dann danach loslegen kannst. Ich mache es anders.
Stephen Covey ist eben übrigens das Buch, was wir hier gerade suchen. Die sieben Wege zur Effektivität.
Ja, nee, also genau. Und ich ziehe eben einfach die Sportsachen schon an, nehme die Sachen mit und gehe dann von der Praxis aus zum Sport, baue mir da aber immer einen Puffer rein, sodass ich keinen Stress habe. Denn das Wichtigste für mich ist wirklich einfach ein stressfreier Tag. Und alles, was ich schaffen kann, um das zu bekommen, mache ich. Eigentlich relativ easy.
Ja, das ist sozusagen die Vorbereitung. Und das andere, was jetzt hier da auch schon mitspielt, ist das Koppeln von verschiedenen Aufgaben. Dass quasi mehrere Aufgaben eine werden. Sport, Arbeiten, eine Aufgabe erledigt.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Praxis selbst eingehen, also in der Praxis, da kannst du ja zum Beispiel auch schon Dinge vorbereiten. Du kannst zum Beispiel am Tag vorher, könntest du deinen Behandlungsplan von morgen angucken. Das mache ich zum Beispiel auch immer.
Ich auch.
Gut. Deswegen wissen wir auch, was am nächsten Tag kommt. Du bist vorbereitet. Gegebenenfalls könnten wir nochmal Dinge nachschauen, die du am nächsten Tag brauchst. Das musst du dann nicht noch eben vorher schnell machen und denken, oh Mist, shit, schaffe ich das eben noch zu gucken? Sondern du kannst direkt ja auch deine Assistenz instruieren. Ich habe gestern gesehen, Werkstück XY war noch nicht da. Ist es jetzt da? Nein, dann schauen Sie bitte bis zu dem Zeitpunkt bla bla bla, ob das da ist oder nicht.
Absolut. Und man kann auch eben morgens dann, wenn man oder mittags, wenn man eben seine Arbeitszeit startet mit der Assistenz, einmal alle Patienten durchgehen. Das finde ich auch super. Einfach hinsetzen, sagen, pass Sie auf, ne, hier, wir haben die und die Patienten. Ich versuche immer, das in die Infos von den Terminen auch selber noch mit reinzuschreiben, welcher Zahn, was dafür benötigt wird, ob ich irgendwas Spezielles gerne da haben wollen würde. Und dass man dann eben nochmal durchgeht und sagt, hier bei dem Patienten, da brauche ich keine Anästhesie. Das heißt, da gehen Sie bitte als erstes rein und fangen schon mal mit der Vorarbeit rein. Den können Sie setzen, ohne dass ich schon selber verfügbar bin. Dadurch spart man sich ja zum Beispiel auch ein bisschen Zeit. Ja. Und solche klaren Kommunikationen mit der Assistenz können eben dazu führen, dass ja dann im Endeffekt schneller mehr geschafft wird und die Patienten und die Assistenzen und wir natürlich auch am Ende alle glücklich sind, weil es eben schneller funktioniert.
Ja, die Erwartung klar definieren, Kommunikation, das Ziel klar definieren und die Routine dabei wäre quasi am Morgen einmal alles besprechen. Wenn deine Assistenz weiß, ah, jetzt werden wir morgens wieder das Gespräch haben, was wir heute erreichen wollen, welche Zeit wir dafür haben, was ist unser gemeinsames Ziel, hast du wieder die Teambuilding-Möglichkeit, du kannst Feedback geben und zurückbekommen von deiner Assistenz, wenn deine Assistenz dir nämlich sagt, das haben wir noch nicht da oder wir sind heute einer weniger, der Steri funktioniert nicht, kannst du wieder darauf eingehen?
An dieser Stelle merkt die Assistenz auch, dass sie wertgeschätzt wird, denn sie bekommt Aufgaben zu Beginn des Arbeitsalltages, über die sie vielleicht selbst noch gar nicht nachgedacht hat. Und er, sie kann die dann im Laufe des Tages umsetzen, sodass dann auch eben im Team kleine Erfolgserlebnisse stattfinden, die dann auch Behandler und Assistenz zusammenschweißen. Und ein gutes Beispiel, was ich selbst letztens erlebt habe und auch mit euch in der Story geteilt habe, war, dass wenn man das dann einmal nicht mehr schafft, eben wenn so eine Situation auftritt, wie zum Beispiel Verzögerungen in der Ankunftszeit, Schnee, was auch immer, dass das Team, ohne dass man das dann einmal macht, genau weiß, was es tun muss.
Automatisierte Prozesse.
Ja, das bringt so viel. Ich hatte dann automatisch mehr Assistenz, als ich dachte, weil die selber schon geschaut hatten, dass der Arbeitstag mit einer Assistenz nicht machbar ist. Aber weil eben die andere krank war, haben sie dann in ihrem Chat sich zusammengeschrieben und sich untereinander so unterstützt, dass im Endeffekt zwei Assistenzen mehr da waren und der ganze Tag total abgelaufen ist, obwohl ich eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit gekommen bin.
Ja.
Das war natürlich genial.
Ja, perfekt. Wenn es Verzögerungen gibt im Behandlungsablauf, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann, wie man da wieder rauskommt aus dieser Verzögerung oder aus diesem Stress.
Das stimmt. Also Einmal inhaltlich natürlich, dass du Behandlungen abkürzt oder vielleicht Dinge weniger machst. Also nehmen wir mal an, eine Füllung anstatt zwei Füllungen. Oder zum Beispiel auch, was ich gerne mache, ist bei Neupatienten, dass du da nur einen relativ kurzen Ärztentermin machst. Und wenn keine aktuellen Röntgenbefunde da sind, da wieder wichtig hier, Hinweis, Abrechnungsfuchs, nicht immer einfach alles Röntgen, bitte, bitte, es gibt Budgetkürzungen. Teilweise muss man wirklich einfach auch einen Status machen, ne? Nicht immer einfach ein OPG. Egal, auf jeden Fall, das wissen wir ja alle, hoffentlich. Das kann teilweise Sinn machen, dass man mit den Patienten nur mal ganz kurz spricht und dann sagt, ich werde mir ihre Informationen und alles, was wir heute aufgenommen haben, einmal anschauen und vereinbaren dann einen Besprechungstermin. Sowas zum Beispiel kann eine 30-minütige Besprechung abkürzen auf 10 Minuten, 20 Minuten wieder geschafft.
Da zum Beispiel auch total wichtig, wieder Kommunikation mit dem Patienten, nicht nur durch uns in der Behandlung, sondern eben auch von der Rezi oder von der Assistenz im Vorhinein. Das ist heute ein Intake-Gespräch. Hier werden wir aufnehmen, was es an Befunden gibt. Den Behandlungsplan erstellen wir in Ruhe. Der kommt dann beim nächsten Mal zum Beispiel. Jeder Patient, der das hört, der fühlt sich ja auch gleich aufgehoben, weil sich jemand extra Zeit nimmt für einen Behandlungsplan, sollte er umfassender sein.
Und das ist teilweise sowieso sinnvoll, weil die meisten Patienten mit so viel Angst und im Vorhinein kommen. Und wenn sie das jetzt nicht explizit kommuniziert haben, dass sie gerne schon alles sofort haben wollen, dann ist es in der Regel gut, weil sie sich dann auch zu Hause vielleicht nochmal Wünsche und Vorstellungen aufschreiben können, von denen wir ja wissen, dass sie durch diesen magischen Vorhang der Tür in der Regel sofort vergessen werden, sobald die Patienten raus und reinkommen. Und was du eben auch schon angesprochen hast, die Kommunikation mit der Rezeption, in zum Beispiel, dass man schon bei Patient 1 absehen kann, dass Patient 15 heute nicht pünktlich drankommen wird und die Rezeption dann gebeten wird, diesen Patienten anzurufen, das mit ihm klar zu kommunizieren, dass heute mehr Wartezeit einzurechnen wäre und ob das für ihn in Ordnung ist oder für sie. Mhm. Und wenn nein, dann umplanen. Das finde ich total gut und sehr wichtig und sehe das häufig, dass das von Kolleginnen nicht gemacht wird. Und ich finde, das liegt eigentlich nicht nur in der Obhut der Rezeption, denn die weiß nicht 100%, was im Zimmer abläuft, sondern das liegt auch in unserer Verantwortung, da vorausschauend zu denken und zu planen und eben dann den Ärger schon vorwegzunehmen, sodass der Patient gar nicht erst in diese 20, 30-minütige Wartezeit reinrutscht, sondern vorher informiert wird, dass es so sein wird. Denn das ist ja auch wieder Expectation Management. Wenn der Patient weiß, dass er warten muss, aber ein Anliegen hat, bei dem er weiß, das kann für ihn einfach nicht warten, dann kann er sich ein Buch mitnehmen oder
Später kommen.
Genau, oder später kommen. Und dann ist es auch gar nicht mehr so unzufriedenstellend.
Das ist ja jetzt vor allem am Behandlungstag selbst, wie man da seine Zeit am besten einteilt und wie man kommuniziert mit der Assistenz. Was aber jetzt auf den Jahresüberblick oder auf die langfristigen Ziele zum Beispiel auch total wichtig ist, dass man sie sich erstens setzt, dann kannst du sie einteilen in wichtig und dringend zum Beispiel. Und du kannst diese Ziele auch mit deinem Team kommunizieren. Das sind Dinge, die in der Corporate-Welt, in größeren Unternehmen ganz oft gemacht werden, wenn man eine eigene Praxis hat oder wenn man selbstständig ist in der Zahnarztpraxis, dann macht man das gar nicht, sondern du nimmst die Patienten so, wie sie kommen. Wenn du dir aber das Ziel setzt, du willst eine neue Fortbildung machen oder du möchtest etwas anschaffen für die Praxis, brauchst du dafür das Budget. Wenn du dir überlegst, das sind jetzt zum Beispiel x Euro, dann brauche ich 20% mehr Patienten bis Ende des Quartals. Wenn du das klar und präzise für dich aufschreibst, dann hast du zumindest etwas, worauf du hinarbeiten kannst und was du kontrollieren kannst, ob du diesem Ziel näher kommst, ob das wirtschaftlich und realistisch wird. Da gibt es ja auch ganz viele Tools, die man da nutzen kann, die es einem ein bisschen besser visualisieren, wenn man es jetzt nicht auf dem Board schreiben will. Ich mache das immer gerne mit Stift und Pinsel und schreibe mir meine Ziele präzise auf. Sich da aber am Jahresanfang einmal zu überlegen, wo will ich hin mit meinem Jahr, auch beruflich gesehen, und das dann mit dem Team zu kommunizieren, wenn man sagt, hey, wir haben viel zu wenig Neupatienten. Wie können wir das verbessern dieses Jahr? Woran liegt das? sitzt zum Beispiel keiner an der Rezi und es liegt daran, dass wir keine Neupatienten bekommen, weil keiner ans Telefon geht. Wir haben aber das Personal nicht. Kann man das auch einfach outsourcen?
Nicht nur Anrufbeantworter anschalten, wenn zum Beispiel mal gerade jemand spontan krank ist, sondern auch eben diese Unternehmen engagieren, bei denen das dann ja eben von außen geregelt
extern,
wird.
Genau.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du eben schon genannt hast, und zwar das Vision Board. Ich habe das schon als kleines Kind gemacht und das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Aber ich habe mich letztens nochmal damit auseinandergesetzt, dass ich das eigentlich ganz gerne machen würde. Mhm. Und ein Vision Board bedeutet ja nicht nur, so wie du es jetzt einmal beschrieben hast, dass man die Ziele aufschreibt, sondern auch, dass man eben Bilder dazu aussucht.
Ja. Visualisierung, genau.
Genau, also wirklich visualisiert. Und dass man nicht nur konkret dieses Ziel als Bild da rein schneidet, sondern dass man auch das, was es für einen bedeutet, visualisiert. Also nicht nur, ich will mehr Geld verdienen, sondern was bedeutet es für mich, mehr Geld zu verdienen? Was heißt das konkret? Was kann ich damit machen? Ist das mehr Urlaub? Ist das ein neues Auto? Ist das eine neue Wohnung? Ist das irgendein Designerstück, was ich schon immer haben wollte? Und das dann eben da reinnehmen, dass das Gehirn unbewusst schon mal diese Informationen bekommt, was denn da am Ende steht als Belohnung. Und ich habe das als Kind gemacht. Und zwar habe ich mich hingesetzt und habe aus Zeitschriften
die Dinge Sachen ausgeschnitten, die man schön findet. Genau.
Und dann in so einen Schnellhefter eingeklebt und habe dann ganz klar dazu geschrieben, das ist mein Hund, das ist mein Mann, das ist mein Haus.
Und wer war dein Mann? Darf ich dich mal fragen?
Ja, irgendwelche. Nee, das waren keine speziellen Stars.
Die Backstreet Boys.
Das waren dann teilweise so aus dem Kieskatalog. Das sind meine drei Kinder. Oder ich habe das dann auch alles da drauf geschrieben. Das ist herrlich, wirklich. Und das war aber immer direkt ein ganzer Lebensplan. Das gibt's ja auch. Mhm. Was wir ja jetzt meinen, ist eher so dieses Jahr. Ne? Das reicht ja vielleicht. Oder Fünfjahresplan sollte man ja auch noch haben.
Mhm. Du musst ja wissen, was inspiriert mich. Warum will ich das erreichen? Mhm. Und wenn du das privat machst, macht es natürlich super viel Spaß, aber in der Praxis auch, weil du dich dann als Behandler viel besser kennenlernst. Warum will ich das? Welcher Behandler will ich sein? Mhm. Und dann kannst du deine Behandlung, die du machst, auch viel besser strukturieren oder überweisen, was du nicht machen willst, weil du gar nicht in das Ende des Vision Boards, du siehst dich nicht am Mikroskop den ganzen Tag.
Ja.
Du siehst dich nicht im Blut beschmattert.
Ja.
Du siehst dich im Gespräch zum Beispiel mit Patienten. Mhm. Oder du siehst dich mit Älteren, du siehst dich mit Jüngeren. Und diese Visualisierung finde ich so gut, weil du dich da so fühlen musst.
Mhm. Genau. Und an der Stelle wollen wir beide auch unbedingt nochmal dazu empowern, darüber nachzudenken, aus der Komfortzone herauszutreten.
Mhm.
Manchmal macht die Komfortzone einen gar nicht so glücklich und man macht es nur, weil man es eben macht.
Ja.
Viele Kolleginnen machen Behandlungen, für die sie nicht richtig brennen. Und man findet sich dann darin wieder, dass man zum Beispiel in irgendeinem Wurzelkanal drin steckt und sich denkt, Mann, kann es endlich vorbei sein?
Ja.
Aber das ist ja eigentlich nicht das, was man denken sollte während so einer Behandlung. Und dann hat man zum Beispiel eine Veniereinprobe und denkt genau darüber nach, wie die Reflexion des Lichts genau an dieser einen Stelle dann da noch toller gebrochen wird. Und dafür brennt man dann. Und was wir sagen möchten ist, wenn du das, was du gerade tust, nicht 100%ig gut findest, dann gibt es ganz sicher noch andere Dinge in der Zahnmedizin, die dich begeistern und für die du brennst. Und dann schaff dir wirklich an der Stelle auch den Raum dazu, das nicht mehr zu tun, was du nicht möchtest.
Ja.
Es kann, glaube ich, echt noch, auch gerade wenn man schon länger dabei ist, ganz viel bringen, neu zu denken und sich zu trauen, in unbekannte Gebiete reinzusteppen und da sich nochmal ganz neu zu erfinden. Das schafft echt nochmal total viel Kreativität auch.
Ja, lass dir nicht vom Alltag Scheuklappen aufsetzen und sieh die Welt, die da draußen in der Zahnmedizin noch besteht. Sie ist groß, sie ist bunt, so wie du es dir machst, dein Arbeitsleben, macht es dir am Ende Spaß und hast du ein erfülltes Arbeits- und Zahnarzt sein.
Ja.
Das war eine richtig gute Motivational Speech von uns beiden. Beyond the Floss for President.
Ja, wirklich.
Um seine Fortschritte zu tracken, gibt es ja 1000 Tools, die man dafür nutzen kann, weil man sich damit auch vor Augen führen kann, welchen Fortschritt man macht. Die Tools würden jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, Nora, da machen wir einfach nochmal eine eigene Folge für. Was hältst du davon?
Ja, ich glaube, das interessiert viele.
Wenn Entscheidungsfindung doch immer so einfach wäre, Nora.
Learning der Woche.
Was man ja vielleicht schon erwarten würde, wir lesen beide gerne die Vogue.
Wir lieben sie beide und tauschen uns auch regelmäßig darüber aus.
Und was total spannend war, ist ein neuer Trend in der Dating-Industrie. Und zwar ist das Micromancing. Also Mans sowie Romance und Micro eben im Sinne von kleine Dinge. Eigentlich ist das ein Trend, der zurückführt. Wenn man jetzt mal Social Media so anguckt, dann wurde ja mit dem Großwerden von Instagram und TikTok dieses groß aufgezogene, das ganze Zimmer ist voll Rosen oder man macht einen Helikopterflug zum Heiratsantrag.
Ja.
Das wurde immer alles so groß geschrieben und in Szene gesetzt. Aber seitdem ja auch auf Social Media der Trend eher in Richtung Normalität und Real Life zurückgeht, nehmen diese kleinen Gesten wieder mehr Platz ein. Und Micromancing bedeutet, dass der Partner, die Partnerin für einen kleine Dinge erledigt oder kleine Gesten vorbereitet, die dann viel Wirkung haben. Und ich finde, das ist eigentlich ein super schöner Trend.
Ja.
Genau. Eigentlich total schön, wenn man jetzt hier sich an der Stelle nochmal mit diesen 5 Ways of Love beschäftigt. Das ist jetzt so gar nicht unser Thema, aber eigentlich auch spannend, um sich selbst vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Dann findet man ja an der Stelle auch diesen einen Way of Love wieder, und zwar Acts of Service. Dass man sich besonders geliebt fühlt dadurch, dass jemand für einen Dinge erledigt, nach denen man nicht fragt.
Und man
selbst auch sehr seine passend. Liebe so ausdrückt.
Ja, ja.
Das heißt, das ist ja immer in beide Richtungen funktionieren, sodass, wenn ich jetzt für dich die Spülmaschine ausräume, weil ich weiß, dass du es hast, die Spülmaschine auszuräumen, dann zeige ich dir damit, dass ich dich liebe und andersrum genauso. Und das funktioniert ja nicht nur in amorösen Beziehungen, sondern eben auch in Freundschaftsbeziehungen oder auch in der Familie.
Das machen du und ich machen das übrigens auch. Ich mache Dinge, die du nicht so gerne machst und du machst Dinge, die ich nicht so gerne mache. Ja, ganz viel, aber das ist eigentlich total schön, wenn man darüber so nachdenkt, auf diese Art und Weise, dass man das nicht nur macht, weil du es nicht gerne machst, sondern dann auch meine Wertschätzung zeigen.
Ja,
dadurch macht es ja dann noch mehr Spaß, das zu machen quasi.
Ja. Und wenn man darüber nachdenkt und bei seinen Freunden mal schaut oder auch bei seinem Partner, was derjenige für einen tut, dann versteht man sich auch besser. Manchmal sind die nämlich komplett konträr. Der eine hat zum Beispiel Words of Love oder Words of Affirmation und drückt einem ständig die Liebe oder die Zuneigung in Form von verbaler Wertschätzung aus, aber man selbst hat da gar nicht so viel für übrig und sagt das ganz selten. Und es ist total schön, weil man möchte ja eigentlich, dass das Gegenüber sich gemocht oder geliebt fühlt.
Ja,
finde ich also einen tollen Trend, dieses Micromancing.
Ja.
Und ist auch ein bisschen normaler, oder?
Ja.
Also, wer hat so viel Geld, ein ganzes Zimmer voll Rosen, außerdem die armen Rosen, die werden ja auch alle weggeschmissen.
Bed full of roses, gibt's ja auch dieses Lied.
Ja.
I wanna lay you down in a bed of roses.
Und ein zweiter Trend, nur nochmal ganz kurz, das heißt Delusionship. Also so wie Delusion und dann Ship, so wie Relationship. Und das findet man vielleicht auch manchmal auf Social Media wieder mit diesem Delulu.
Ja,
jemand,
ich habe das auch schon mal gehört.
Ja. Das gibt's auch als Adjektiv, also jemand ist Delulu oder man so hat geil, ein
wenn,
Delulu.
Wenn, ich finde immer so gut, wenn solche Dinge dann so wissenschaftlich beschrieben werden. Das gibt es auch als Adjektiv, also würde das im Duden so stehen. Das Adjektiv von delusional, wie auch immer, ist Delulu. Ich bin Delulu, ich war Delulu.
Ja, genau, und das bedeutet, dass man eine Traumvorstellung oder einen Tagtraum hat über eine Person, mit der man aber gar keine richtige Beziehung hat oder hatte.
Wie das zum bedeutet, Beispiel, wenn man jetzt auf sein Vision Board die Backstreet Boys ausgeschnitten hätte und sich dann halt vorgestellt hätte, Aaron
mit
Carter
Nick Carter.
Ach so, Aaron ist der Bruder, der Jüngere, den fand ich auch immer toll, aber Nick Carter mit Nick Carter, wenn man die sich aufs Vision Board macht.
und dir dann vorstellst, also der Inbegriff dessen ist quasi, dass du dir Dinge vorstellst mit dieser Person. Mhm. Und man würde dann ja jetzt vielleicht denken, okay, das ist aber auch ein bisschen crazy, wenn man sich solche komischen Vorstellungen macht über jemanden, den man gar nicht kennt. Aber WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass das eigentlich sogar positiv ist, weil man über sich selbst nachdenkt und reflektiert, was einem gefallen könnte und inwiefern man das in der Beziehung auslebt. Also fand ich auch spannend. Das zu diesem Gen-Z-Wort Delulu. Jetzt wissen wir es alle.
Dental Empowerment. Was siehst du auf deinem Vision Board? Welche Zahnärztin bist du? Was macht sie eher? Wie sieht diese Persona aus? Was hat sie für ein Privatleben? Was macht sie gerne? Und was macht sie auch nicht gerne? Und all diese Dinge, die da nicht zu passen, die sortierst du aus. Denn das raubt dir deine Zeit. Alle Dinge, die du nicht machen musst, die geben dir die Zeit und den Raum für die Sachen, die du machen willst. Du musst dafür gar keine Zeit aufwenden. Das Beste ist doch, die Sachen erfolgreich zu erledigen, indem du sie nicht machst. Besser geht's nicht.
Man wird vor allem auch richtig kreativ. Denn man wird nur kreativ, wenn man Zeit hat. Wenn man keine Zeit hat, ist man nicht kreativ. Und daraus kann man so viel Neues schöpfen.
Freie Zeit, oder ich sage immer, eigentlich ist mein Spruch immer, freie Fläche ist Arbeitsfläche. Freie Zeit ist Arbeits-, ist Kreativitätszeit. Wenn du quasi nichts machst, heißt das immer, dass du dich im Kopf mit etwas beschäftigen kannst, was dich danach weiterbringt. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns auch gerne zuschauen, und zwar auf YouTube. Falls ihr uns in unserem privaten und beruflichen Leben miterleben wollt, dann könnt ihr das am besten auf TikTok oder auf Instagram.
Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abonnement hier bei Spotify oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Bis dahin, ihr Lieben.
Ciao.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.